Herzlich willkommen zu Friedensreiter, dem Friedenslab vom Ludwig-Windthorst-Haus, der Katholisch-Sozialen Akademie des Bistums Osnabrück in Lingen und dem Institut für Theologie und Frieden in Hamburg.
Dass religiöse Führer sich von der Politik instrumentalisieren lassen. Oft betreiben sie selber Politik, wenn wir die Geschichte betrachten.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts Friedensreiter, heute wieder aus dem Greenscreen-Studio hier im Ludwig-Windthorst-Haus. Wir begrüßen heute als Gesprächspartner Professor Dr. Michael Wolfsohn. Herzlich willkommen.
Danke sehr. Guten Tag.
Sie wurden 1947 in Tel Aviv geboren, als es noch Teil des britischen Mandatsgebiets Palästina war. Sie sind Historiker und Publizist. Von 1981 bis 2012 lehrten Sie neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München und gestern erschien Ihr neues Buch Feindliche Nähe. Darüber wollen wir mit Ihnen sprechen. Wir, das sind Marcel Speker, Leiter des Ludwig-Windthorst-Hauses.
Und Jochen Reidegeld, kommissarischer Leiter des ITHF in Hamburg.
Ja, Jochen, herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Letztes Mal war es ja noch als Research Fellow hier, jetzt als kommissarischer Leiter. Ich würde mal sagen, endlich schickt das ITHF jemanden auf Augenhöhe, ne?
Du, das Gegenüber hätte ich auch gerne in intellektueller Hinsicht, aber gut, man kann ja immer noch mal hoffen, ne?
Nun wollen wir doch unserem Gast doch wieder zuwenden. Lieber Herr Professor Wolfsohn, Ihr neues Buch haben wir gerade schon angesprochen. Was war die Motivationslage dafür, dass Sie das jetzt noch mal so aufbereitet haben?
Ich beschäftige mich seit Jahrzehnten mit den verschiedenen Konflikten im Nahen Osten. Das ist ein in erster Linie jüdisch-muslimischer Konflikt, der aber natürlich Querverbindungen zum Christentum in seinen verschiedenen Ausprägungen hat. Und man kann den Nahen Osten nicht wirklich verstehen, ohne die religiöse Basis der jeweiligen Akteure zu kennen. Und insofern habe ich mich erstens aus diesem Grunde in diese Materien eingearbeitet und zweitens, weil mich Religion ganz allgemein interessiert. Religionen, ausgehend vom geburtsbedingten Judentum, das ohne das Christentum in seiner gegenwärtigen Formation und Form undenkbar wäre. Und natürlich auch nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass wir in Deutschland und Westeuropa eine zunehmend große Bevölkerungsminderheit von Muslimen haben mit dem Islam.
Herr Professor Wolfsohn, ist mein Eindruck richtig, dass wir generell in Europa den Einfluss der Religion unterschätzen, was die internationale Politik angeht?
Nicht nur unterschätzen, sondern bezogen auf die Mehrheit würde ich sagen, die Mehrheit ist religiös nicht nur indifferent und uninteressiert, sondern absolut ahnungslos. Und diesen Luxus kann man sich weltpolitisch nicht leisten.
Wenn wir uns mal speziell jetzt den Islam anschauen, dann finden ja viele Konflikte, die wir im Augenblick erleben, gerade auch in muslimisch geprägten Ländern statt. Aber sicherlich kann man das genauso auch für andere Religionen sagen, ob es der buddhistische Nationalismus in Sri Lanka ist oder vielleicht sogar bis hin zum Konflikt vom Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gibt es religiös getriebene Konflikte. Ist in Ihren Augen die Religion dabei etwas, was instrumentalisiert wird, oder ist die Religion sogar die Wurzel der Gewalt, mit der wir da konfrontiert sind?
Eindeutige Antwort: Die Religion wird hier instrumentalisiert, um Politik, sprich Machtpolitik, zu betreiben. Die Religion in ihrem Kern ist in erster Linie ein Regelwerk, um das Miteinander von Menschen und zwischen Menschen zu regeln und dem eine ethische Basis zu geben. Was die Menschen daraus machen, ist das Problem der Menschen, aber nicht der Religion, die an sich ein, wie gesagt, geregeltes Nebeneinander vorsieht. Das muss man sich ganz pragmatisch vorstellen. Im Grunde genommen nicht viel anders in Bezug auf die Funktion. Funktion nicht viel anders als der Straßenverkehr.
Sie beschreiben ja das in Ihrem Buch als eine auch ja, spannend zu betrachtende Gegenbewegung, eben die Entwicklung des Judentums, eben 70 nach Christus und eben dann ja die staatliche Verbindung mit der konstantinischen Wende im Bereich des Christentums. Das wirft ja die grundsätzliche Frage auf, ob die Verbindung von Religion und staatlicher Gewalt in der Regel immer eine unheilige Allianz ergibt oder eine Allianz, die letztendlich negative Auswirkungen hat oder auch das eigentliche Wesen und den Kern der Religion verfremdet. Man kann eben die Gewalt durch das Christentum als Staatsreligion sehen. Man kann aktuelle Beispiele wie den Iran und den politischen Islam sehen. Also ist das in Ihren Augen vornehmlich eine unheilige Allianz oder wie würden Sie dieses Zusammenwirken von Religion und Staatlichkeit betrachten und dann vielleicht in einem zweiten Schritt auch nochmal in Bezug auf das Judentum? Oder stellt sich eben von dem, was Sie auch in Ihrem Buch sehr, sehr klar beschreiben, die Situation einfach aufgrund der langen Verfolgungsgeschichte in Bezug auf das Judentum dann anders dar?
Ja, natürlich anders. Wenn man 2000 Jahre keinen Staat hatte, dann gibt es per Definition nicht die Verbindung zwischen jüdischer Religion und jüdischem Staat. Ganz einfach. Und das sieht sowohl im Christentum seit der konstantinischen Wende, also im ersten Drittel des vierten nachchristlichen Jahrhunderts, ganz anders aus. Und ebenso seit der Machtergreifung des Propheten Mohammed in Medina ebenfalls, also im Grunde genommen von Anfang an, wenngleich, und das sollte man sagen, neuere Forschungen in Bezug auf den Frühislam ergeben, dass die Historizität, also das faktisch-historische in Bezug auf Mohammed und die Frühzeit des Islam hoch zweifelhaft ist, aber das nur nebenbei. Ja, in dem Augenblick, wo Religion und Staat miteinander verflochten sind, geht der Kern der Religion verloren. Wir können doch nicht ernsthaft behaupten, dass die Geschichte der Christenheit identisch wäre mit der hochethischen Welt- und Kosmos-Sicht eines Jesus Christus wäre. Das ist einfach nicht aufrechtzuerhalten. Ich bin ein großer Verehrer von Jesus, aber die Kirchengeschichte ist problematisch, ebenso wie das institutionalisierte Judentum als Theokratie in der Zeit des Zweiten Tempels betrachtet werden muss, also zwischen 518 vor Christus und 70 nach Christus. Das war unter jüdischen Vorzeichen nicht viel anders als der islamische Gottesstaat im heutigen Iran. Also kurzum, ja, die Verbindung von Staat und Religion ist eine toxische, also eine giftige Verbindung für die Religion. Und insofern ist die Distanzierung in Westeuropa und in der Moderne ganz allgemein von der Religion nachvollziehbar. Nur da schüttet man das Kind mit dem Bade aus. Der Kern der Religion ist ethisch, hochethisch, ganz wichtig. Nicht nur als Regulator im Alltag und in den Grundfragen von Mensch zu Mensch und im Menschen, sondern auch in seiner Beziehung zu dem, wenn überhaupt oder hoffentlich vorhanden, höheren Wesen, in der Regel Gott genannt, ganz wichtig. Aber wenn staatliche Akteure sich der Religion annehmen und diese instrumentalisieren, dann geht die Ethik meistens verloren.
Ich glaube, da gibt es noch mal zwei Punkte, die sicherlich noch mal interessant wären zu betrachten. Das ist einmal, was es immer wieder auch an ja, innerreligiösen Korrekturbewegungen gibt. Ich denke im Christentum zum Beispiel an die franziskanische Bewegung, also die dann immer wieder auch auf dieses Defizit hinweist. Die zweite Frage wäre eben, ja, zur Kenntnis zu, oder der zweite Punkt wäre, zur Kenntnis zu nehmen, dass die Geschichte der religiösen Instrumentalisierung auch eine Geschichte ist der religiösen Führer, die sich instrumentalisieren lassen. Und das wirft ja nochmal die Frage auf, muss man das als Naturgesetz hinnehmen, zu sagen, also wenn die Religion an den Staat heranrückt, dann passiert das eben automatisch? Oder was müssten die Religionen tun, um diese Instrumentalisierung mit ihren negativen Auswirkungen zu vermeiden?
Die Religion, wie sie uns präsentiert wird, vermeintlich oder tatsächlich von Gott gegeben, wird aber in unserer Welt von Menschen vertreten. Im Christentum, im Islam, im Judentum und so weiter. Und wo Menschen aktiv werden, menschelt es. Also das ist eine Binsenweisheit. Und ich würde Ihnen auch widersprechen, freundschaftlich widersprechen, dass religiöse Führer sich von der Politik instrumentalisieren lassen. Oft betreiben sie selber Politik, wenn wir die Geschichte betrachten. Beginnen wir bei der jüdischen Geschichte. Ich habe ja die Theokratie zwischen 518/538, also Einweihung des zweiten Tempels und 70 nach Christus erwähnt. Da haben sich die religiösen Führer nicht instrumentalisieren lassen. Sie haben instrumentalisiert. Und wenn Sie sich die vermeintliche oder tatsächliche Historizität der alttestamentlichen Geschichte anschauen, kommen Sie auf einen ähnlichen Schluss. Die antipolitische Stoßrichtung erkennen Sie ja beispielsweise in Samueles 1, wo die Frage diskutiert würde und erzählend diskutiert wird, sollen die Juden, die ja einen König haben wollen, auch einen König haben sollen? Der Prophet Samuel sagt um Gottes Willen nein und fügt sich dann dem Volkswillen, den Gott dann auch akzeptiert. Ich beschreibe das, was in der Bibel steht, ohne dass ich das als historisches Faktum darstelle. Aber inhaltlich ist doch die antipolitische, antimonarchische Stellung, Stoßrichtung ganz klar. Auf gut Deutsch und ins Deutsche in Klartext übersetzt, heißt die Position von Samuel, es muss bitteschön weiter so bleiben, dass ich als der, Anführungszeichen, Stellvertreter Gottes die Geschicke dieses Gemeinwesens leite und nicht irgendein dahergelaufener König, den ich dann sozusagen im Auftrag Gottes letztlich eurem Willen folge, salbe. Also das ist völlig klar. Und Ähnliches gilt in Bezug auf die christliche Gemeinschaft. Der Papst wurde dann sehr schnell ein weltlicher Herrscher und der Kirchenstaat war lange Zeit in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichte ein echter Machtfaktor. Und im Islam völlig klar, der Prophet war gleichzeitig der nicht nur geistliche Führer der Umma, also der islamischen religiösen und politischen Gemeinschaft, sondern er war eben auch der politische Anführer. Und das Gleiche haben sie im Iran. Also kurzum, das ist auch welthistorisch nichts Neues und das ist keine religiöse Frage, sondern in dem Augenblick, wo Menschen sich der Religion mithilfe des Machtinstrumentes Staat annehmen, verkümmert, verwässert die Religion in ihrem Kern. Und wird von einem ethischen Fundament zu einem ethisch zweifelhaften.
Ja, Herr Professor Wolfson, Sie haben einen ganz interessanten Aspekt in Ihrem Buch angeschnitten, der mich als Nicht-Theologe tatsächlich gefasst oder angesprochen hat und den ich spannend gefunden habe. Und zwar ist das der Aspekt der Bergpredigt als Militärgeschichte. Mögen Sie den Gedanken oder die dahinterstehenden Gedanken noch einmal kurz hier erläutern und zusammenfassen?
Weil das ist für mich als Theologe ja auch erstmal wirklich ein interessanter bis befremdender Gedanke gewesen, die Bergpredigt als ja militärhistorisches Dokument zu lesen.
Also so sollte es wahrscheinlich auch sein, aber wir sind gespannt.
Ja, natürlich, aber das liegt eigentlich auf der Hand. Ich bin ja auch kein Theologe, aber ich bilde mir ein, inzwischen theologisch nicht unbewandert zu sein. Und ich habe ein wirklich genuines, also echtes Interesse am jesuanischen Christentum, das ich sehr bewundere. Und die, ich sag mal jetzt Person oder Göttlichkeit oder nicht, ist ja ein bekanntlich umstrittenes Thema zwischen Juden und Christen, das ich gar nicht aufgreifen will. Aber die Historizität von Jesus steht doch in gar keiner Frage zur Diskussion. Die ist da gewesen, eine herausragende Persönlichkeit mit oder ohne Göttlichkeit. Und da ich Historiker bin, stelle ich Jesus in seine Zeit. Und was bedeutet das? Und ich muss auch fragen, wo hat Jesus gepredigt? Antwort: in Galiläa. Was bedeutete Galiläa in der Lebenszeit von Jesus? Galiläa war die Hochburg des jüdischen Widerstandes gegen die römische Besatzung. Diese römische Besatzung gab es seit 63 vor Christus. Der Ausgang ist bekannt. Rom besiegt dann den Aufstand der Juden gegen die Besatzung im Jahre 70 nach Christus und dann ein zweiter Aufstand, der niedergeschlagen wird in den Jahren 132 bis 135. Aber das ist schon nach Jesu Tod. In Jesus Lebenszeit war also Galiläa die Hochburg des Guerillakampfes, so muss man das ganz klar sehen. Das weiß man aus den Zeugnissen des jüdischen Widerstandes jener Zeit. Die Quelle ist dazu vor allem Flavius Josephus und es gibt auch andere Quellen dazu. Und dazu eignete sich und dafür eignete sich vor allem das galiläische Hochland, woher ja Jesus kommt. Jesus von Nazareth. Und das gesamte Gebiet war also, ist also bergig, hügelig, bewaldet, ideales Gebiet für Guerillakämpfe. Und die Botschaft von Jesus ist ganz eindeutig eine Botschaft des Friedens. Erstens. Zweitens hat Jesus ganz realistisch erkannt, unabhängig von der ethischen Basis und von der theologischen Basis, deren Höhepunkt ja die Bergpredigt war, dass dieser Guerillakampf der jüdischen Gemeinschaft gegen die Weltmacht Rom langfristig völlig vergeblich, nein, selbstmörderisch sein würde. Das heißt, Jesus stellt sich irgendwo am See Genezareth auf einem Berg oder bei Lukas ist es ja die Felspredigt und nicht die Bergpredigt, einerlei, der Inhalt ist entscheidend, stellt sich also Jesus hin und sagt diesen Guerillakämpfern, deren Hochburg, wie gesagt, Galiläa, also auch die Region am und um den See Genezareth war, liebe Leute, lasst diesen selbstmörderischen Unsinn. Er ist real politisch, militärisch Unsinn. Er ist auch ethisch nicht sinnvoll. Denn wenn, wie ihr sagt, es Gottes Wille ist, die römischen Heiden zu vertreiben, dann wird Gott dafür sorgen, eine durch und durch religiöse Weltsicht. Dann gibt es ja das berühmte Zitat, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Eben weil Gott das Geschick der Menschheit bestimmt. Also es ist gleichzeitig ein natürlich religiöses Dokument, ein ethisches Dokument. Aber wenn ich den Gesamtzusammenhang erkenne, aus dem und in dem Jesus diesen Inhalt vermittelt, ist doch völlig klar, dass es ein militärhistorisches Dokument ist. Und wenn ich diese These aufstelle, dann verringere ich in keiner Weise die Großartigkeit der Bergpredigt, sondern ich ordne sie als Historiker ein, ohne ihre theologische Substanz auch nur andeutungsweise zu bezweifeln und anzuzweifeln oder gar zu kritisieren.
Völlig klar, hat er gesagt.
Also, ja, also erstmal muss ich wirklich sagen, das war für mich unglaublich spannend, das mal unter diesem Aspekt zu lesen, der für mich wirklich, und ein bisschen länger mache ich jetzt auch schon Theologie, mir noch nicht gekommen ist. Also von daher erstmal vielen Dank, ja, danke schön. Vielen Dank auch für diese Anregung. Trotzdem hat der Theologe natürlich, sonst wäre kein Theologe Diskussionsbedarf.
Ja, aber natürlich, aber wir können das ja weitermachen. Wir müssen doch auch unsere jeweilige Disziplin um die anderen erweitern und in Frage stellen. Ohne die Substanz des Theologischen, noch einmal, ohne die Substanz des Theologischen verwässern zu wollen. Aber Sie haben ja dann verschiedene andere Hinweise darauf, dass also zum Beispiel einer der Apostel ganz eindeutig, ich glaube Simon, ohne jetzt nachzusehen, nochmal nachzuprüfen, ganz eindeutig im Neuen Testament, in den Evangelien, vor allem im Matthäus- und oder Lukas-Evangelium ganz klar genannt wird, dass Simon zu den Zeloten gehörte, also zu den Aktivisten im Kampf gegen Rom. Zweitens, Judas Sikaria. Die Sikarier waren diejenigen, die mit einem Dolch die Gegner, und das waren vor allem die kooperationswilligen Juden oder eben die Römer, umgebracht haben. Andere sagen, nein, das ist der Ortsname, ein kleines Dorf aus der Gegend von Jerusalem. Aber auch da Judas, ja, das ist auch ein Hinweis, der ernst genommen werden muss. Den hat Papst Benedikt XVI. In seinem Jesusbuch auch ausdrücklich genannt. Also ich habe, wenn Sie so wollen, die päpstlichen Weihen eines großen Wissenschaftlers, welcher Benedikt XVI. Ja war. Und man muss nur die Evangelien mit offenem Auge lesen, auch mit offenem Herzen und auch die historische Situation berücksichtigen. Und dann kommt man eigentlich selbstverständlich auf diesen Schluss. Noch einmal, das ist keine Verringerung des Religiösen, sondern das ist die Ergänzung des Religiösen durch die historischen Rahmenbedingungen.
Also ich glaube, da liegt auch gar nicht mein Diskussionsbedarf, weil das sehe ich sogar als Fortschritt der neuzeitlichen Theologie, die sich der Aufklärung gestellt hat. Ich glaube auch, dass solche Art von Umgang mit Heiligen Schriften ein Beitrag dazu sein kann, religiöse Texte gegen Gewalt zu gegen Gewalt und gegen Instrumentalisierung zu immunisieren. Da sind sicherlich die Religionen nochmal unterschiedlich weit. Ich habe zwei konkrete Punkte, die ich gerne aus diesem Abschnitt über die Bergpredigt mit Ihnen besprechen würde. Und zwar haben Sie an einer Stelle geschrieben, bezüglich der Politiker: Dieses Königreich ist das Reich der Politiker. Sie können gar nicht im Geist der Bergpredigt oder im Geist des ersten Petrusbriefs handeln, denn sie tragen hier und heute die politische und nicht die heilsgeschichtliche Verantwortung. Da ist der Theologe, der mit der Theologie der Befreiung aufgewachsen ist und mit der Frage so der politischen Dimension von Religion ein bisschen herausgefordert, weil ich sagen würde, wenn man die Bergpredigt sozusagen und gerade zum Beispiel die Seligpreisung als Zielvorgabe betrachtet, dann eignen sie sich nicht für das politische Alltagsgeschäft. Wenn man sie aber als inneren Kompass und sozusagen als Anfang, der die Richtung vorgibt, betrachtet, können sie, glaube ich, auch für den politisch Handelnden durchaus anwendbar und ein Instrument sein.
Theoretisch ja. Faktisch, empirisch bin ich als Historiker da sehr skeptisch. Die Beglücker der Menschheit, ob religiös argumentierend oder antireligiös oder areligiös, diese Menschheitsbeglücker haben über Menschen sehr viel Leid gebracht. Und die Theologie der Befreiung hat, wenn ich das so zynisch mal sagen darf, ohne das abwerten zu wollen, das Glück gehabt, nicht an die Macht gekommen zu sein, um dann in einem nächsten Schritt eben dann sich selbst korrumpieren zu lassen und Macht anzuwenden. Die sogenannten Befreiungsbewegungen und die Theologie der Befreiung hat ja mit diesen sehr viel zu tun. Die sogenannten Befreiungsbewegungen, nicht zuletzt und vor allem in Lateinamerika, und die Theologie der Befreiung ist ja zu verorten in Lateinamerika. Diese Theologie der Befreiung ist auch ohne die Theologie oder diese Befreiungsbewegungen führten zur Unfreiheit. Ein Stichwort Nicaragua, wo sie auch zunächst einmal auf kirchlicher Seite durchaus Sympathie gefunden haben für die Theologie der Befreiung, auch in anderen lateinamerikanischen Staaten. Aber gerade Nicaragua ist doch ein Beispiel, woran man erkennt, dass die Theologie der Befreiung, die am Anfang diese Befreiungsbewegung der Sandinisten mehr oder weniger unterstützt hat, ich sage es mal ganz krass, nützliche Idioten gewesen sind.
Also ich glaube, da gehen wir auch d'accord, und das unterscheidet eben dann die Zielvorgabe für mich für den inneren Kompass. Das, woran mir einfach nur liegt, ist zu sagen, also das eine ist die Bergpredigt und das andere ist die politische Realität. Ich halte es halt auch für wichtig, dass auch politisch Verantwortliche ja einem gewissen inneren Kompass folgen, und ich glaube, da kann die Bergpredigt schon eine Richtung vorgeben, ohne dass sie wieder in dem Sinne ja verstaatlicht oder zu einem politischen Programm gemacht wird.
Da bin ich einverstanden, absolut. Es ist ganz wichtig, dass Sie das sagen, damit keine Missverständnisse bei unseren Zuhörern und Zuschauern entstehen. Ganz gewiss, aber in dem Augenblick, wo dann das sozusagen heilsgeschichtlich von Menschen vorgetragen wird, ist größte Vorsicht angeboten, notwendig. Und das ist ja das Faszinierende an der Bergpredigt. Jesus ist ja da kein Herrscher, kein aktiver Politiker, der diese Position einnimmt. Man muss sich das mal ganz konkret vorstellen. Galiläa noch einmal, Hochburg der Guerilla, Kämpfer. Und da stellt sich dieser Friedensfürst, Friedensmensch, Friedensapostel hin und sagt, hört mit der Gewalt auf. Dazu gehört doch schon allein ungeheurer Mut. Und wenn man sich daran orientiert, wunderbar, aber in dem Augenblick, wo man es zur Ideologie, zur Heilsverkündung für den jeweils nationalen Rahmen oder gar menschheitlichen Rahmen ausgibt, dann ist das meistens ein Betrugsversuch. So jedenfalls ist das die Lehre aus der Geschichte.
Also ich bin sehr dankbar, dass wir das jetzt nochmal so ausdifferenziert haben, weil ich glaube, da sind wir genau bei dem Punkt der Instrumentalisierung und der 1:1 Umsetzung in ein politisches Programm, für die, dass sich eben religiöse Botschaften auch nicht eignen. Noch an einem zweiten Punkt würde ich kurz nochmal Halt machen. Das ist das, was Sie gesagt haben, anders als für Kirchenvertreter und zeitgeistige Europäer, seien sie gläubig ausübende oder nur geborene Christen, ist für Juden der Gegenwart Krieg nicht nur verderblich. Ich glaube, Sie erklären es ja auch mit der Geschichte. Aus der Sicht des christlichen Theologen würde ich da nochmal sagen, ich glaube, dass es zu Kriegen kommt, wird ja auch in der christlichen Friedensethik durchaus akzeptiert. Es wird gesucht in der Lehre ursprünglich des gerechten Krieges und dann in der des gerechten Friedens nach Kriterien, wo das an sich unverantwortliche Phänomen des Krieges eben doch verantwortlich sein kann, um der Verteidigung bestimmter Güter willen. Wie verstehen Sie diesen Satz, den Sie ins Buch geschrieben haben? Und ist nicht der Krieg an sich etwas Verderbliches, aber manchmal etwas Notwendiges und Hinnehmbares in einer ethisch verantwortlichen Güteabwägung?
Natürlich ist der Krieg etwas ganz Schreckliches. Es ist die Hölle auf Erden, gar keine Frage. Aber da ist die christliche Geschichte eine ganz andere als die jüdische Geschichte. Okay. Die christliche Geschichte ist seit dem 4. nachchristlichen Jahrhundert eine Geschichte, wo Religion und Staat deckungsgleich gewesen sind oder zumindest verbunden waren. Die jüdische Geschichte hat in ihrer Gesamtheit selten Staatlichkeit gehabt. Man kann das ganz genau auch zeitlich einordnen. Also das erste Vereinigte Königreich um 1000 vor Christus, dann bricht dieses auseinander um 900 plus minus, alles vor Christus. Dann gibt es zwei jüdische Staaten, Königreiche, das Königreich Judäa ist das kleinere und das Königreich Israel. Das Königreich Israel wird zerstört im Jahre 721 vor Christus und zwar endgültig. Das Königreich Judäa 586 vor Christus kann dann aber wieder gegründet werden als autonomes Gemeinwesen im persischen Groß- und Weltreich ab 518 vor Christus und wird dann 70 nach Christus durch die römische Weltmacht zerstört. Seitdem gab es keinen jüdischen Staat, mit Ausnahme eines jüdisch gewordenen Staates und dann auch im in dem Bereich, Grenzbereich der heutigen Türkei und des heutigen Irak. So, ansonsten keine jüdische Staatlichkeit. Und das Ergebnis dieses Zustandes von grob gerechnet 2000 Jahren Judentum ohne Staat war Existenz auf Widerruf. Das heißt, jüdisches Leben war und blieb 2000 Jahre lang Existenz auf Widerruf. Und dieser Widerruf erfolgte natürlich von der Mehrheit der Nichtjuden. Die Nichtjuden waren entweder Christen oder Muslime. Und nach 2000 Jahren ständiger Widerrufe, Diskriminierung, Liquidierung, Vertreibungen gab es die neuen Ansätze des Zionismus, der gesagt hat, wir brauchen eine Heimstätte oder gar einen Staat und dieser Staat muss wehrfähig sein. Das ist er. Und ob jetzt diese Wehrfähigkeit offensiv oder defensiv angewendet wurde und wird, ist eine hochpolitische Frage, aber die Seinsfrage des Judentums ändert sich doch dadurch nicht. Das heißt, hier geht es um die Anwendung der Wehrfähigkeit. Ist die okay oder ist die nicht okay? Das ist, wie wir heute mehr denn je erkennen in der öffentlichen Debatte, höchst umstritten. Aber dass das eine absolut nicht nur logisch, sondern historisch zwingende Schlussfolgerung aus jüdischer Perspektive nach 2000 Jahren Existenz auf Widerruf ist, kann doch nicht ernsthaft bestritten werden.
Und ja auch eine, die aufgrund eben dieser Geschichte eine ganz andere Dringlichkeit hat in der Wahrnehmung.
Richtig, und daher heißt es ganz klar, wir wollen keinen Krieg. Und es gibt ja in der zionistischen Geschichte, auch in der Geschichte des Staates Israel, trotz der Kritik von vielen, die sie vortragen und meistens wenig wissen, aber vorgeben zu wissen, sehr wohl sehr weitreichende Friedensangebote von Israel, also Verzicht auf Gewalt, aber die Gewaltfähigkeit als Notwendigkeit des Überlebens ist eine aus der Geschichte des Judentums, der jüdischen Gemeinschaft zwingende Notwendigkeit. Und wenn Sie wollen, ist auch die Härte des israelischen Vorgehens, heutigen israelischen Vorgehens, eine Antwort oder wenn Sie so wollen, die Quittung, die Juden, die Israel heute der islamischen und christlichen Welt präsentiert. Und dass diese Quittung der islamischen und der christlichen Welt nicht gefällt, kann ich verstehen. Aber umgekehrt müssen Christen und Muslime verstehen, dass für die Juden diese Wehrfähigkeit auch möglicherweise im überzogenen Sinne Ergebnis der Geschichte gewesen ist, einer Leidensgeschichte durch Muslime und Christen.
Und wenn ich das als letzte Frage und dann ist der Theologe fertig, ist das, was Sie gerade sagen, wir müssen es verstehen auf dem Hintergrund der jüdischen Geschichte, ist das nicht auch der erste Schritt eines Versöhnungsprozesses, nämlich jetzt mal bildlich gesprochen, sich in die Schuhe des anderen zu stellen, um seine Motivlage zu verstehen?
Oh ja, also ich versuche das ja seit Jahrzehnten, aber Ich bin inzwischen resigniert und ich weiß natürlich, dass wer ist Michael Wolfson, fast nicht ändern kann, den Gang der Geschichte. Aber wir kennen ja alle den grandiosen Essay von Camus über Sisyphus. Der letzte Satz heißt dort, il faut s'imaginer Sisyphe comme un amoureux. Man muss sich Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen. Das dürfen wir also nie vergessen und versuchen, aufgrund dieser Erkenntnis wechselseitige Empathie, wechselseitiges Verständnis zu wecken. Das heißt ja nicht, dass man Gewalt von wem auch immer ausgeübt gutheißt, aber man muss schon verstehen, warum, ich sag mal, wir Juden ja ein neurotisches Volk sind. Wir sind neurotisch, weil wir seit mindestens 2000 Jahren eben liquidiert und diskriminiert worden sind. Und diese Erfahrung möchte man nicht noch einmal machen. Und daher eher präventive Gewalt, manchmal noch überzogene Gewalt, um nicht noch einmal in diese Situation hineinzukommen. Und ich denke, das wäre ein Appell an alle Beteiligten. Und dann können Sie sicher sein, wenn eben die Außenwelt den Juden gegenüber, auch in unserer deutschen und europäischen, auch amerikanischen Gegenwart, sanfter sind, ist auch die jüdische Weltsicht wieder sanfter. Es ist ja kein großes Vergnügen, selbst an einer der vermeintlich besten Universitäten der Welt zu studieren, der Columbia University, Harvard University und so weiter und so fort. Ich rede gar nicht über die Freie Universität Berlin und andere Universitäten in Deutschland. Alles nicht vergnügungssteuerpflichtig heute.
Inwiefern hat der Blick auf den aktuellen Konflikt Sie auch bei der Wahl des Titels Ihres Buches beeinflusst? Feindliche Nähe.
Das kann ich gar nicht beantworten, denn ein intellektueller Vorgang, ein rationaler Vorgang ist auch emotional vermischt. Es ist aber eigentlich eine Analyse dessen, was ich beschreibe. Ich beschreibe ja 2000 Jahre jüdisch-christlich-muslimischer Geschichte und unbestreitbar ist die inhaltliche Nähe, nämlich der gemeinsame Stamm all dieser drei Religionen. Das ist doch unbestreitbar. Aber umgekehrt ist natürlich der unterste Teil, ich meine das jetzt rein geografisch und nicht qualitativ abwertend, ist die ganze Tradition des Polytheismus, die sozusagen im jüdischen Monotheismus zusammengefasst wird. Und aus diesem jüdischen Monotheismus entwickelt sich der christliche Monotheismus, der jüdische Monotheismus verändert sich durch den Einfluss, durch die Rivalität, durch den Wettbewerb mit dem christlichen Monotheismus und der muslimische Monotheismus entsteht als Variante aus diesem jüdisch-christlichen Stamm und erweitert sozusagen einen dritten Zweig, der aus diesem Stamm herauskommt. Und das ergibt dann eben diese feindliche Nähe. Man ist eigentlich im Ursprung identisch, dieselbe Anführungszeichen Stoffmasse des monotheistisch-religiösen, aber dann eben differenzierend und aus der Differenzierung der jeweiligen durchaus auch die Polemik. Und die Polemik artet da in Gewalt und Kriege aus, wo die Akteure die Hilfe oder das Instrument des Staates auf ihrer Seite hatten. Und die Juden hatten in ihrer Geschichte eben selten diesen Staat als Instrument und sie haben dieses Instrument seit 1948 wieder. Und es ist aber auch nach 1948 für diesen Staat eine Existenz auf Widerruf von Anfang an, von Anfang an. Und dass man sich gegen diesen Widerruf wappnet, ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Also in Bezug auf das Wie kann man unterschiedlich interpretieren und das ist bekanntlich Gegenstand von heftigen Auseinandersetzungen.
Also wenn Sie eine Antwort auf die folgende Frage hätten, dann würde es mich tatsächlich wundern. Ich will sie trotzdem stellen. Wo sehen Sie eine Lösung aus dem jetzigen Konflikt heraus?
Oh, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Wenn ich da ganz unbescheiden mich selbst zitieren darf, ich kann Ihnen keine bessere Antwort geben als das, was ich nach langem Forschen und Nachdenken vorgelegt habe in meinem Buch zum Weltfrieden, nämlich eine föderative Lösung, nicht nur für den Nahen Osten, für den Konflikt zwischen Israel und Palästina, sondern für viele Konflikte auf unserem Planeten, nämlich ausgehend von der Erkenntnis, dass die heutige Staatenwelt eine Misskonstruktion ist. Deswegen Misskonstruktion, weil die staatlich-geografischen Grenzen nicht deckungsgleich sind mit den demografischen Grenzen, also mit den Bevölkerungsgrenzen zwischen den Staaten. Und das ist ein Konfliktherd. Das sehen wir nicht zuletzt beim Ukraine-Konflikt, wo ja der östliche Teil der Ukraine ganz eindeutig sprachlich, ethnisch, politisch, kulturell eher Russland geprägt ist, russisch geprägt ist, als der Westen, der eben auch katholisch stärker beeinflusst ist, als der Osten, der stärker orthodox beeinflusst ist und so weiter und so fort. Aber auch hier haben Sie dann die Vermengung von Staaten in Vergangenheit und Gegenwart und Religion. Also kurzum, föderative Strukturen sind die Antwort, aber das zu erklären, würde tatsächlich jetzt in unserem Gespräch erheblich zu weit führen. Ja, man kann diesen Konflikt lösen, wenn man andere politische Instrumentarien, und ich sage politische Instrumentarien, anwendet. Man muss sie nur erstens erkennen. Dafür aber muss man eine richtige Diagnose erstellen. Die ist deswegen heute nicht möglich, weil das Völkerrecht, und das ist sozusagen die tragische Ironie, das Völkerrecht der Selbstbestimmung im Wege steht, nämlich der Selbstbestimmung in dem Sinne, dass Deckungsgleichheit erreicht werden kann zwischen den bevölkerungspolitischen Strukturen einerseits und den staatlich-geografischen, sprich den Staatsgrenzen andererseits. Also kurzum, es gibt, wie gesagt, diese Möglichkeiten. Und da muss man sich, wenn Sie so wollen, von der Dogmatik lösen. Und diese Dogmatik gibt es nicht nur in Religionen. Das hören diejenigen, die von Religionen nichts halten, ungerne. Aber wenn ich mir Ideologen anschaue oder auch eben Leute, die in ihrem Denken verharren, zementiert denken, sie sind in Dogmen verfasst. Also das, was man in der Theologie mit Dogmenanalysen betreibt, könnte man unter dieser Überschrift ähnlich für das Weltliche ganz allgemein so bezeichnen.
Herr Professor Wolfsohn, mit dem Begriff des Föderalismus haben Sie auch eine gute Brücke geschlagen zu einer ja sehr aktuellen Krisenlage, nämlich der in Syrien. Da wird ja auch von manchen Beteiligten in der Region der Föderalismus als eine Möglichkeit gesehen, Syrien auf Zukunft hin zu gestalten, nicht von der derzeitigen HTS getragenen Regierung, aber auch um ja Grenzen zu überwinden und Konflikte, die ja vielleicht im Teilen schon im Kolonialismus angelegt sind. Mich würde Ihre Einschätzung der HTS interessieren, die ja ein sehr stark religiös getriebener oder beeinflusster politischer Player in der Region sind. Ist die Hoffnung, dass die HTS zu einem zu einem Staat führen kann, der kein Staat nach dem Vorbild Afghanistans oder Iran ist. Ist das eine Hoffnung, die Sie mittragen, oder betrachten Sie eine Hoffnung, solche Hoffnung eher als naiv?
Nein, also die Hoffnung aufzugeben wäre auch naiv in anderer Hinsicht, denn es kann durchaus sich positiv entwickeln und es gibt momentan erkennbar in der syrischen Politik zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist die wörtlich deklarierte des Übergangspräsidenten Ashara. Und die zweite Dimension ist das, was wir vor wenigen Tagen in und um Latakia, also in den Regionen der Alawiten in Syrien erlebt haben, also Mord und Totschlag. Das heißt also Mord an den Alawiten, die bislang umgekehrt ihrerseits die Sunniten und andere in Syrien unterdrückt und liquidiert haben. Also kurzum, das ist noch offen. Es scheint aber, dass der gegenwärtige Präsident den Zentralstaat aufrechterhalten will oder zumindest den Staat in seiner Geschlossenheit. Das ist absolut überzeugend und noch gar nicht unterdrückerisch. Er hat ein Abkommen geschlossen, kürzlich mit etwa den Kurden. Mhm. Es gibt aber auch noch andere Minderheiten mit den Drusen. Ebenfalls, aber auch die Drusen sind nicht sicher, ob das, was man vereinbart hat, vertraglich nur geduldiges Papier sein wird. Also das wird sich zeigen. Und wenn tatsächlich dann diese Einheit im Staat gewahrt wird mit starker Autonomie für die Minderheiten, umso besser. Das aber vorherzusagen ist momentan, wo alles noch chaotisch, weil revolutionär im wahrsten Sinne des Wortes ist, meines Erachtens zu früh. Also ich bin völlig offen in der Beobachtung und sehe sowohl das Positive als auch das negativ Gefährliche. Darf aber noch ergänzen, dass die Föderalisierung auch Syriens in meinem Buch zum Weltfrieden im Jahre 2015 veröffentlicht worden ist, und da war da tobte der Bürgerkrieg erst in Anführungszeichen seit 2011, und heute schreiben wir 2025.
Spannend wird da ja auch nochmal sein, welche konstruktive Rolle die Religionen spielen können und auch die religiösen Führer, um zu dieser Befriedung beizutragen, ja auch nochmal mit dem spannenden Aspekt, dass natürlich die religiösen Minderheiten es auch gewesen sind, die vom Assad-Regime instrumentalisiert worden sind, und wie diese Geschichte aufgearbeitet werden wird, ob sie überhaupt aufgearbeitet werden kann und ob dann die verschiedenen Religionen nochmal einen positiven Beitrag zu diesem syrischen Versöhnungsprozess beitragen können.
Wie meinen Sie das in Bezug auf Assad? Assad hat doch im Grunde genommen mit den Alawiten, die Schlüsselpositionen in Syrien besetzt hatten, die Minderheiten verfolgt, nicht als Minderheiten, sondern weil es Gefahr für das Regime war. Und diese Minderheiten waren eine Gefahr für das Regime, weil sie unterdrückt worden sind.
Ja, also ich glaube, Assad hat immer wieder die Karte gespielt, dass er davor gewarnt hat, wenn andere Kräfte als sein Regime an die Macht kommen, dann werden die religiösen Minderheiten, ob das oder auch andere Minderheiten wie die Drusen, wie die Christen, wie andere, die werden dann der Verfolgung ausgesetzt werden. Und mit dieser Angst hat er sich, glaube ich, einen Teil der Loyalität auch gesichert.
Ach so meinen Sie das. Ja, das ist richtig. Das war sozusagen die weltliche Basis, um religiöse Konflikte zu verhindern. Aber es gab dann eben den politischen Konflikt für die Diktatur oder gegen die Diktatur.
Ja. Mit Blick auf die Zeit würde ich gerne eine Frage doch noch eben platzieren, weil Sie als Historiker natürlich auch noch mal den Blick auf die Vergangenheit haben und auch eine Einschätzung sicherlich zu der russischen Volksseele, wenn man so will. Es ist jetzt das Angebot auf dem Tisch, dass 30 Tage in der Ukraine die Waffen ruhen sollen. Und wie es so schön hieß im Deutschlandfunk heute Morgen, der Ball liegt jetzt im Feld von Wladimir Putin. Haben Sie eine Einschätzung, was der jetzt mit dem Ball anstellen wird?
Also, es freut mich Ihre Wertschätzung, aber ich bin kein Russland- und Osteuropa- oder Ukraine-Experte. Aber das, worüber wir jetzt im letzten Teil gesprochen haben, Stichwort Föderalismus, betrifft auch die Ukraine. Wir haben das ja eben miteinander besprochen. Der Osten der Ukraine ist auch schon vor dem Februar 2022 etwas anderes gewesen als der Westen der Ukraine. Wir konnten auch während des Krieges ab 2022 keine wirklich gravierenden Sabotage- oder Guerilla-Aktionen der dort, also der Bevölkerung in der Ostukraine oder in der Krim erkennen. Das sind doch alles Indizien dafür, dass die Bevölkerung dort nicht ganz unzufrieden ist mit der russischen Dominanz. Dass sie dabei ein diktatorisches Regime vorziehen? Ja, zweifellos. Aus welchen Gründen auch immer scheinen sie das verlockender zu finden, als in einem Staat Ukraine zu leben. Mit anderen Worten, das, was sich abzeichnet, ist eine Spaltung der Ukraine. Und da gibt es die folgende Alternative. Eine Alternative besteht eben aus zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, eine Wiederherstellung der gesamten Ukraine im völkerrechtlichen Sinne, was dem Völkerrecht entspräche, nämlich die Grenzen, die völkerrechtlich anerkannten Grenzen, seien unumstößlich. Das aber entspricht ganz offensichtlich nicht dem Willen der ostukrainischen Bevölkerung. Das heißt, dass im Grunde genommen auch schon vor dem Aggressionskrieg Putins der Status quo, Ostukraine faktisch getrennt seit 2014 und die Krim, faktisch getrennt von der Ukraine, auch vor diesem Krieg und wahrscheinlich auch nach diesem Krieg bleiben werden. Was also unterscheidet den künftigen Status von dem vorherigen? Eigentlich nichts. Nur die schreckliche Tatsache, dass Hunderttausende von Menschen sterben mussten, dass Millionen Flüchtlinge zu verzeichnen sind. Eine Katastrophe. Und nun kommt dieser Rüpel, dieser durch und durch unzivile amerikanische Präsident und schafft mit Mitteln, bei denen einem schlecht wird, aber im Grunde genommen diese Situation im Status quo ante. Gibt einem doch zu denken.
Was gibt es einem zu denken? Die Frage stelle ich jetzt doch nochmal hinterher. Heißt es letztendlich, dass unethisches Verhalten letztendlich doch zu mehr Ergebnis führt in der internationalen Politik?
Oder der Zweck heiligt die Mittel?
Natürlich ist das Verhalten von Herrn Trump alles andere als ethisch. Aber ist es unethisch, Frieden herzustellen und eine Situation, die im Grunde genommen den Status vor dem Krieg wiederherstellt, ohne Krieg? Und der Status vor dem Krieg, machen wir uns nichts vor, dem Wunsch, dem offensichtlichen Wunsch der Bevölkerungsmehrheit in der Ostukraine und in der Krim entspricht. Wenn also der unethische und ganz und gar unzivile Mensch namens Trump diese Situation herbeiführt, dann ist doch die Situation nicht unethisch, sondern dieser Mensch ist unethisch. Und da haben wir ein großes Beispiel in der deutschen Literatur. Und der Name Goethe ist ja auch noch dem einen oder anderen bekannt, nehme ich an. Mephisto, nicht wahr? Das ist der Böse, der Geist, der stets das Böse will und doch das Gute schafft. Ob es gut ist, was die sich abzeichnende soll ich sagen, Lösung, der sich abzeichnende Frieden oder das Nichtschießen in der Ukraine bedeutet, das bleibt abzuwarten. Aber da zitiere ich die Bremer Stadtmusikanten: Etwas Besseres als den Tod finden wir allemal, etwas Besseres als den Krieg findet man allemal. Also das sind doch Fragen, die einen umtreiben müssen. Nicht die Frage, ist der Trump unausstehlich, ist er unmöglich? Ja, ist er. Aber dass dieser furchtbare Mensch im Grunde genommen eine total absurde Situation, zumindest teilweise entabsurdisiert, das bedeutet doch für den, ich sag mal, normalen Menschen, den normalen Politiker, doch eine Bankrotterklärung. Und wenn wir nicht mit den herkömmlichen zivilen Mitteln das erreichen können, ja, was ist denn da los bei uns?
Eine schöne Fragestelle für den nächsten Podcast.
Jawohl. Ja, da können wir Ihnen, lieber Professor Wolfson, nur herzlich danken für das ja hochinteressante Gespräch, wo wir ja durch eine lange Geschichte hindurch gegangen sind, aber das alles auch, um die Gegenwart zu verstehen und vielleicht auch eine Idee davon zu bekommen, wie Frieden möglich ist, vielleicht auch abseits der Wege, die ein Herr Trump wählt. Und das Ziel dieses Podcasts ist ja auch immer, neben dem Anerkennen von Realitäten, wie sie sich eben auch in den Begriffen wie Wehrhaftigkeit und auch unvermeidbare, manchmal militärische Gewalt zeigen, eben doch auch weiter noch Friedenswege zu denken und so ein wenig dem inneren Kompass zu folgen, den mir zum Beispiel persönlich die Bergpredigt auch
Es ist richtig, völlig Ihrer Meinung.
ja.
Die kann man gar nicht oft genug lesen.
Ja, den Werbeblock schalten wir jetzt noch ein und dem stimmt der Theologe vollkommen zu. Vielen, vielen Dank.
Wir werden den Link in die Shownotes packen.
So, genau.
Sie
Vielen
haben
Dank
heute
Ihnen.
Noch die Buchpräsentation, wenn ich
Ja?
es richtig gelesen habe. Viel Erfolg dafür.
Danke.
Eine gute Zeit und viele Grüße nach München.
Danke sehr.
Danke Ihnen
Tschüss,
sehr. Bis dann.
Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.